SWR 2 Lesenswert Magazin.
Ein Jahr ist es her, dass die amerikanische Lyrikerin Louise Glück den Nobelpreis für Literatur bekam. Der Rummel schien ihr damals äußerst unheimlich. Sehr sichtbar hat sich Louise Glück nie gemacht. Dazu passte es auch, dass man die beiden Bücher, die von ihr ins Deutsche übersetzt worden waren, letztes Jahr nur noch antiquarisch bekam. Schnell druckte der Verlag nach, doch zu einer echten Neuentdeckung der Lyrikerin führten die Nachdrucke nicht. Vielleicht wird es jetzt etwas, denn jetzt erscheint erstmals wieder ein neues Buch von ihr, neue Gedichte in neuer Übersetzung. Wie die wohl sind, darüber will ich jetzt sprechen mit der Kritikerin Claudia Kramatschek. Guten Tag, Frau Kramatschek.
Hallo, Frau Borchert.
Ja, in ihrer Nobelpreisrede, die Louise Glück ja coronabedingt nicht halten musste, da schreibt sie, Zitat: Ich denke, dass die schwedische Akademie mir den Preis gab, weil sie das Intime, die private Stimme würdigen wollte. Und das stimmt auch, ihre Gedichte sind sehr privat, oder? Was sind Louise Glücks Themen?
Ja, diese Frage, was sind ihre Themen, die würde ich gerne grundsätzlich erstmal beantworten und damit einen Schritt zurückgehen. Denn sie schreibt in all ihren Büchern, und das gilt auch für das neue vorliegende, eigentlich über wiederkehrende und immer sehr existenzielle Themen. Auch hier die Gedichte, die handeln vor allem von der Erfahrung des Todes, von der Erfahrung, alleingelassen zu werden auf der Reise des Lebens. Eine Frau fragt sich in dem Gedicht Nachtgedanken, ob es überhaupt noch Menschen auf der Welt gibt, die sie schon als Baby kannten. Und sehr oft sind wir als LeserInnen in eine Zwiesprache mit dem lyrischen Ich verwoben, das uns dann zum Beispiel erzählt, wie es gelernt hat, einen Bonsai zu beschneiden und mit einem Stück Treibholz das Wesen von wahrer Kunst zu erlernen. Und ich glaube, diese Form der Zwiesprache, die Louise Glück übrigens auch in all ihren Gedichten fast immer mit uns erzeugt, die führt zu dem Eindruck, dass diese Gedichte privat sind. Ich glaube das aber nicht. Für mich ist das ein Sprechen in bewusst erzeugten und eigentlich von einem persönlichen Ich abgelösten Bildern.
Es kommen viel Freunde in den Gedichten vor, viel Familie auch. Trotzdem sind die Gedichte biografisch nicht konkret zu verorten. Es gibt nur eine Stelle, so fiel mir das zumindest auf, da bekommt die Erzählerin einen Reisepass aus einer, Zitat, kleinen europäischen Republik zugesandt. Das ist in diesem Gedicht fast ein Traumbild. Louise Glück wurde ja 1943 als Enkelkind ungarisch-jüdischer Einwanderer geboren in den USA. Was müssen wir biografisch von ihr wissen?
Sie selbst würde wahrscheinlich sagen, sie dürfen eigentlich überhaupt nicht, sie sollen nichts Biografisches von mir wissen. Sie haben ja eingangs schon gesagt, sie möchte eigentlich unsichtbar sein. Was wir von ihr wissen ist, sie kam in Long Island zur Welt, kam früh auch in Kontakt mit den griechischen Mythen. Sie hat ihr Leben lang immer an Universitäten in Amerika unterrichtet. Seit 2004 ist sie Professorin in Yale. Sie war 2003 bis 2004 Poet Laureate der USA, ein sehr prominenter Posten, und sie wurde eben immer mit wichtigen Preisen geehrt. 1973 zum Beispiel für Wilde Iris den Pulitzer-Preis. Und sie wusste schon als Kind, dass sie Dichterin werden will. Eine Dichterin, die übrigens Trost findet in den Gedichten, die den Leser, die Leserin zu einer Art Mitverschwörer, Mitverschwörerin machen. Und ich halte es insofern für einen unglaublich großen Irrtum, ihre Gedichte biografisch lesen oder deuten zu wollen. Und in diesen Gedichten, und das gilt auch für viele ihrer Bände, da ist das eigentlich so, dass wir oftmals gar nicht wissen, wer spricht denn hier? Wer ist denn dieses lyrische Ich allemal, da das lyrische Ich auch seine Gestalt, sein Geschlecht und seine Stimme sehr oft wechselt, und zwar innerhalb eines Gedichtes, wenn man genauer hinschaut.
Und es ist auch ein lyrisches Ich, das sich immer wieder auf andere bezieht, oder? Also Gemeinschaft ist in diesen 15 neuen Gedichten, also man merkt es eben auch den neuen Gedichten an, sehr wichtig. Da passt auch irgendwie dieser Titel Winterrezepte aus dem Kollektiv ganz gut. Es gibt da ein Kollektiv von Freunden, von Familie, und das hat irgendwie auch was Wärmendes, oder?
Ja, ich finde das interessant. Mir ging das beim ersten Lesen auch so. Ich dachte, ach, hier ist es aber heimelig. Und dann hat mich aber nach und nach der doch sehr dunkle Unterton dieser Gedichte eingeholt. Es sind Dezembergedichte, Gedichte aus der Dunkelheit und damit aus einer Jahreszeit, die hier auch an einer anderen Stelle quasi als Herbst des Lebens bildlich benannt wird. Und dann dachte ich, hier wird doch eigentlich eher Rückschau gehalten, Resümee gezogen mit einem melancholischen und ja fast trostlosen, eisigen Unterton. An einer Stelle heißt es ja, wir brauchen Rezepte für den Winter. Im Frühjahr fällt uns das Leben ja allen leicht. Was aber, wenn eben der Tod ins Leben tritt? Wie treten wir dieser Herausforderung entgegen? Wir können zwar nämlich einen Bonsai beschneiden, nach dem Muster der Natur und quasi eine zweite Natur erschaffen, aber den Tod, so heißt es an einer Stelle, den gibt es eben nicht in Miniatur, den gibt es immer nur in Echtzeit und mit voller Wucht.
Naja, Louise Glück ist inzwischen 78 Jahre alt. Da drängt sich die Rückschau wahrscheinlich auf. Es stimmt, es geht hier vor allen Dingen um den Winter oder die Gedichte spielen im Winter. Ganz konkret, aber auch im übertragenen Sinn. In vielen Texten geht es ums Altern und um den Tod. Wie geht Louise Glück denn um, poetisch, mit diesem Tod? Wie beschreibt sie ihn?
Ja, der spielt in all ihren Gedichten, in all ihren Gedichtbänden eine entscheidende Rolle. Und er ist immer eingebunden in ein ganz anderes als das westliche Denkkonzept und auch eingebunden in ein anderes als das westliche Zeitkonzept. Während wir im Westen Zeit ja immer als linear denken und den Tod somit als einen Endpunkt, geht Glick in ihren Gedichten immer von einem azyklischen Denken aus, was besagt, der Tod ist hier immer nur ein Punkt, von dem aus wiederum Neues entsteht, von dem aus eine Wiederkehr, eine Rückkehr beginnen kann. Und hier kommt dann auch das für diesen Band entscheidende daoistische Denken mit ins Spiel, das ja besagt, alles, was war, das kehrt wieder, aber es kehrt immer in veränderter Form wieder. Und in einem der Gedichte gibt es ja die Figur des Concierge, der oder die dann in einen Dialog mit dem lyrischen Ich tritt und eben über dieses sehr befreite Zeitkonzept denkt und nachdenkt und das lyrische Ich quasi auffordert, sich zu befreien von unserer beengten Vorstellung einer linearen Zeit. Und man kann sich insofern fragen, ist der Concierge, der in diesem Gedicht spricht, der Wächter der Zeit, eigentlich nicht sozusagen der Standpunkt, von dem aus diese Gedichte alle eigentlich zu uns sprechen und uns auch zu etwas auffordern?
Und wie fängt sie das sprachlich auf? Ich finde, die Texte sind ziemlich schlicht, abgefasst in einem relativ alltäglichen Englisch. Wir können das auch beobachten, weil es ja ein zweisprachiger Band ist. Da hat man links das Englische und rechts das Deutsche. Auch da kann man immer hin und her springen. Weil man merkt dann eben auch, es gibt keine größeren Wortspiele, es gibt keine Verdrehungen, sprachlichen Experimente, es gibt kein eindeutiges Versmaß, keinen Reim und so weiter. Also formell sind die Gedichte ziemlich simpel, finde ich. Oder gibt es doch versteckte Schönheiten?
Naja, Schönheit kann ja auch in der Schlichtheit liegen. Das ist tatsächlich etwas, was das Kennzeichen von Lise Glick ist. Ihre Gedichte sind extrem schlicht gehalten. Sie kommen in einem quasi mündlichen Ton daher. Wovon sie eher leben, das ist, glaube ich, immer so für mich zumindest, dieser große Hallraum, in dem sie sich bewegen. Und dieser Hallraum, sie wird ja auch ab und an als eine fast religiöse Dichterin beschrieben. Dieser Hallraum, das muss man mögen, ebenso wie eben die Schlichtheit. Wobei ich finde, in ihren Gedichten, da entdeckt man auch immer so Abgründe. Und mir gefallen diese Gedichte, weil sie auch in den einzelnen Versen sehr beweglich sind. Also von Satz zu Satz ändert sich manchmal der Standpunkt, von dem ausgesprochen wird. Es wirft einen immer in so etwas Unerwartetes. Man weiß eigentlich nie, wohin sie sich bewegt und worüber genau sie eigentlich wirklich spricht. Und für mich ist dieses Moment, dass diese Gedichte immer auf dem Weg sind, etwas, was mich persönlich sehr anspricht und mir sehr gefällt.
Finden Sie denn diese Beweglichkeiten auch in der deutschen Übersetzung wieder? Denn mein Eindruck war, dass Uta Gussmanns Übersetzung teilweise auch ein bisschen steif ist. Also wenn ich ein paar Beispiele geben darf, also da gibt es zum Beispiel die Zeile "The journey we would have taken", die wird im Deutschen dann "die Reise, auf die wir uns begeben hätten", oder aus dem einfachen Ausdruck "silly women" wird "törichte Frauen", was auch sehr hochsprachlich ist, oder Relativpronomen wie "das Moos, welches wuchs" statt einfach nur "das Moos, das wuchs". Also mir ist das zu sehr ins Hochsprachliche transponiert. Was denken Sie?
Die beiden anderen auf Deutsch vorliegenden Bände "Averno" und "Wilde Iris", die sind ja seinerzeit von Ulrike Dresner übersetzt worden. Und an der Stelle gebe ich Ihnen recht, generell ist es unabdingbar, den direkten Ton von Glick ohne einen Dreh irgendwie ins Gestellste und Gesetzte zu übertragen. Denn ihre Themen, die sind ja eigentlich schon getragen genug. Und die leben von diesem Spannungsfeld zwischen der scheinbar schlichten Mündlichkeit und diesem spirituellen Gestus. Und hier, ja, ich glaube, da hätte manches einfach noch mal etwas direkter und dadurch auch etwas schlagkräftiger übersetzt werden können.
Also nach all dem, was wir jetzt besprochen haben, finde ich tatsächlich den Literaturnobelpreis für Louise Glicks Gedichte etwas zu hoch gegriffen. Nach meinem Empfinden, 13 Lyrik und 2 Essaybände hat sie bislang auf Englisch veröffentlicht. Jetzt ist die dritte Übersetzung ins Deutsche erschienen. Die Schwedische Akademie, die lobte letztes Jahr ihre, Zitat, "unverwechselbare poetische Stimme, die mit herber Schönheit die individuelle Existenz universell macht." Also ich finde, das ist richtig, das hatten Sie auch schon gesagt, aber das rechtfertigt für mich noch nicht so einen enormen Preis. Also ich muss sagen, nach diesem Band stehe ich der Literaturnobelpreisentscheidung etwas ratlos gegenüber. Und Sie?
Ich nicht. Ich kenne aber auch die beiden bis dato auf Deutsch verliegenden Bände "Averno" und "Wilde Iris". Und ich glaube, dass dieser Band nicht der geeignetste Einstiegsband in das Werk von Louise Glick ist. Denn hier ist das eigentlich wie so ein atomares Granulat, in dem sich in höchster Potenz aus homöopathischer Sicht gesprochen alles sozusagen essentiell gebündelt findet, was ihr Werk ausmacht. Und wer mit ihrem Werk noch nicht vertraut ist, der sollte vielleicht tatsächlich auf die Bände "Averno" und "Wilde Iris" nochmal zugreifen. Insofern, mit diesem Band kann ich das verstehen, wenn man anfängt, aber en gros auf das Werk geblickt. Ich bin sehr froh, Louise Glück durch den Preis entdeckt zu haben. Mir war sie vorher unbekannt, aber ich habe in ihr eine großartige Lyrikerin entdeckt.
Claudia Kramacek, vielen Dank für diese Einschätzung.
Gerne geschehen.
Winterrezepte aus dem Kollektiv heißen Louise Glicks Gedichte, die jetzt in einer zweisprachigen Ausgabe erscheinen. Uta Gussmann hat sie aus dem amerikanischen Englisch übersetzt. Der mit 80 Seiten relativ schmale Band erscheint im Luchterhand Literaturverlag. Und damit wir am Ende auch nochmal hören, wie Louise Glicks Gedichte klingen, hören wir das Gedicht Nachtgedanken. Es liest Luise Wunderlich.
Nachtgedanken. Vor langer Zeit wurde ich geboren. Es lebt niemand mehr, der sich an mich als Baby erinnert. War ich ein braves Baby? Ein böses? Außer in meinem Kopf ist diese Diskussion jetzt für immer zum Schweigen gebracht. Was macht ein Baby böse, fragte ich mich. Kolik, sagte meine Mutter, was hieß, es schrie sehr viel. Was wäre denn daran so schlimm? Wie schwer es fiel, am Leben zu sein. Kein Wunder, dass sie alle starben. Und wie klein ich gewesen sein muss, aufgehoben in meiner Mutter und von ihr beifällig getätschelt. Welche Schande, dass ich sprechen lernte und mir dies nicht in Erinnerung blieb. Die Liebe meiner Mutter. Zu bald schon brachte ich mein wahres Ich hervor. Robust, doch ungenießbar. Wie ein rasselnder Wecker.